Also wir hatten eine ganze Latte an Vorgaben. Ich werde nie vergessen, wie ein Magd da ziemlich sauer war und sagte, Sie suchen die eierlegende Wollmilchsau, das werden Sie nie finden. Wir sitzen jetzt gerade am Tisch in der eierlegenden Wollmilchsau. Ich habe ja einfach immer nur viel gemacht und geguckt und meine Schlüsse gezogen, ob die nun richtig sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Und ja, und das kann man ja weitererzählen. Ja, dann habe ich Vorträge gehalten und das geht jetzt immer so weiter. Dann hatte ich die Möglichkeit, das Buch zu schreiben. Keine Ahnung, es geht. Es hat sich verselbstständigt. Ja, die Galabauer sollten auch mal hier hinkommen, finde ich ja. Nicht, weil ich die klug machen kann. Die wissen bestimmt viel, viel mehr als ich. Aber weil die andere Dinge, die sollen lernen, ich sag immer lernen, mit den Augen zu sehen und mit dem Herzen zu denken. Und nicht irgendwas nach Vorschriften dienen. 733 haben wir doch immer so gemacht.
Ist denn euer Garten fertig jetzt hier? Oder?
Der Garten ist niemals fertig. Und wenn der Garten fertig ist, dann hast du ihn nicht fertig.
Herzlich willkommen beim Podcast Digital Mobil Vernetzt. Hallo Tobias.
Hallo Thomas.
Wir haben eine Folge mit Christine Bennings aufgenommen. Christine, zur Erklärung, vorher ist eine sehr gute Bekannte von mir und auch in einer gewissen Bubble sehr bekannt. Und ich habe Tobias mitgenommen nach Coesfeld in ihren wunderschönen Landgarten.
Ja, das war also für mich natürlich, wo ich erst gedacht habe, okay, es wird wieder eine Pflanzenfolge. Ich bin zwar jetzt begleiteter Baumschulgärtner, aber Thomas bringt mich da mehr und mehr rein in die Thematik und ich fand es extrem spannend, auch wenn es Anfang November war, in dem Garten nicht mehr so viel zu sehen ist auf den ersten Blick, aber doch dann schon sehr, sehr viel gesehen, vor allem, wenn man sich die Geschichte dieses Ortes einfach mal anschaut, was die beiden da geschaffen haben und welche Werte sie vertreten, fand ich schon sehr beeindruckt.
Genau, ich habe auch nach der Folge gedacht, ach, hätte ich Tobias erst durch den Landgarten mit durchnehmen sollen. Ich glaube, in der Folge hat sich das so ein bisschen entwickelt, ne, dass du auch noch mehr ein Bild gekriegt hast, außer, sag ich mal, Webseite und so weiter. Aber hier vorab schon mal die Einladung an alle, die es hören, das werden wir in der Folge auch noch öfters mal sagen.
Ja.
Guckt euch das gerne an. Also natürlich müsst ihr da Christine schreiben. Der Park ist nicht öffentlich zugänglich. Der Park ist für sehr, wie sagte sie, interessierte
genau.
Leute, also die sich wirklich für das Thema interessieren. Und auch
sie gibt da auch gerne ihr Wissen weiter. Ne? Also
ja.
Sie hat experimentiert auch viel mit verschiedenen Pflanzenarten, mit verschiedenen Böden, Substraten. Und Standorten und das ist einfach irre. Ne? Sie sagt zwar, sie wäre keine, da kokettiert sie so ein bisschen mit, dass sie, ja. Sie wäre keine Fachfrau.
Ja, und Sinne. Sie sagt sie, glaube ich, sogar da dumm oder so, irgendwie sowas in der Art. Also sie wüsste ja nichts, so, ne?
Genau. Ja.
Sie weiß davon ja nichts. Ne? Also totaler Gegenteil ist der
ja.
Fall.
Das waren so Kunden, das habe ich früher, als ich noch im Gartenbau gearbeitet habe, dann die Kunden immer gehabt, die gesagt haben, ja, so, können Sie mir davon die Staude mal noch zur Seite machen und du selber wusstest gar nicht, welche Staude das ist. Also so jemand
ja.
ist, kann man vielleicht so
Man muss auch sagen, Christine ist auch eine Person, die sehr polarisiert, die kommt aus dem Rheinland. Also ein Disclaimer davor, also natürlich ihre Meinung. Eine Sache ist natürlich auch aus ihrer, ich würde sagen, Spezialisierung tatsächlich in ihrem Thema, in dem Naturgartenthema, in dem ganzen Thema mit ich benutze keine Gifte, keine Dünger und so weiter. Da muss man es auch, glaube ich, mal werden.
Ja, das auf jeden Fall. Plus sie hat uns zu sich nach Hause eingeladen. Es war eine sehr persönliche Atmosphäre. Also das muss man einfach so auch noch mitwissen, wenn man jetzt diese Folge einfach hört, finde ich.
Genau, also bitte, wenn das jemand hört, bitte nicht zu sehr irgendwie das persönlich nehmen. Für uns war es eine sehr schöne Folge und wir wollen euch nicht weiter auf die Folter spannen, sondern
viel Spaß beim Zuhören.
Ne, wir hatten das beim Frank Schröder, da hatte ich das Handy neben dem Mikrofon liegen und da hatte ich es immer, kennst du das früher, bei den PC-Lautsprechern, wenn du dann genau so was war da. Mich ärgert, mich so sehr geärgert, das war richtig, richtig ärgerlich. Deswegen nie wieder sowas.
Aber der Frank ist, warte bei dem zu Hause?
Ja, ich wollte Tobias immer mal mitschleifen, aber das hat sich nie ergeben. Ich war damit
das ist so großartig.
Mhm.
Das ist so großartig.
Ja, Thomas also, hatte das erzählt.
Das
ja.
so un... Also, wenn du die... Also, ich meine, wie... Wir haben ja auch Unfassbares gemacht hier. Also da denke ich ja auch manchmal. Also als ich dieses Buch geschrieben habe, ist mir nochmal klar geworden, was wir alles gemacht haben. Mhm. Weil das vergisst du ja. Ne? Ja. Du lebst im Hier und Jetzt. Ne? Aber was die zwei geleistet haben. Und dann, wenn du dir dieses Mädel anguckst, ne?
Ja.
Dieses Rippchen.
Ja, erwartest du ja nicht, ne? Rechnest ja nicht mit, was die da so machen kann, ne?
Der Frank ist ja jetzt auch nicht ein Muskelbilder, ne? Also ja. Das ist ja auch, ich meine, der ist ja wie du, ne? Aber
danke.
Was ist das denn? Ja.
Ja, ist so.
Ist doch so, aber ich glaube nicht,
dass... Kompliment.
Also ich meine, eben. Aber was die da geleistet haben, was die da Schreine geschleppt haben, das ist unglaublich. Ich glaube, 2000 Tonnen haben die da bewegt, okay, in dem Garten.
Boah. Habt ihr nicht, oder?
Also wir persönlich sowieso nicht. Mein Mann ist Mikrochirurg. Der ganz bestimmt nicht.
Das heißt, ihr habt ja Firmen, die das hier gemacht haben dann, oder?
Nein, wir haben, also wir haben, am Anfang hatten wir einen Gärtner. Das war das ganz große Los, wirklich. Der hatte sich gerade quasi, war der im Übergang, sich selbstständig zu machen. Der hatte sich scheiden lassen, hatte sich getrennt von seiner Frau und wollte dann nicht, was weiß ich. Egal. Er hat jedenfalls gesagt, wenn schon Kat, dann richtig, und hat sich selbstständig gemacht. Und der Jürgen Fuhrmann, der Thomas kennt ihn auch, der kann alles, der weiß alles. Das ist ein Universalgenie. Also der kann Straße machen, der weiß aber auch alle Gesetze, der weiß alle Formulare, also der ist Gartenbautechniker. Mhm. Der kann aber auch die Wasserhähne machen und den Strom machen und der kann, es ist unglaublich, der kann alles, der weiß jede Pflanze, der weiß jede Pflanze, der reist auch nur botanisch.
Obstbaumschnitt und so auch, ne?
Der kann auch den Obstbaumschnitt und zwar wirklich gut. Also Matthias hat im ersten Leben Obstbaumgärtner gelernt. Mhm. Das heißt, er kann das wirklich.
Ja.
Und er sagt, also der Jürgen ist eigentlich der Einzige, den ich kenne, der es auch kann. Viele machen irgendwas, aber wissen die, was sie tun, und ist ja klar, ne? Das ist unglaublich. Der hat dann sozusagen uns als ersten Kunden gehabt. Das ist wahrscheinlich die erste Zeit auch als Einzigen. Ja. Das heißt, wir haben hier noch überhaupt nicht gewohnt und dann hat er angefangen.
Okay.
Hat er, also wie gesagt, mit der Straße hat er angefangen. Oder er hat angefangen, erstmal alles mit dem Wildzaun einzuzäunen. Und ich weiß es jetzt nicht mehr, wie es war. Aber der hat ganz, also wie gesagt, wir haben hier überhaupt noch nicht gewohnt.
Ah, okay. Hm.
Und da hat der alles gemacht, erstmal. Der hat das Ganze, es war ja eine Weihnachtsbaumplantage, sind ja Tausende von Bäumen abgeholzt und weggebracht und.
Ja. Frage an dich, hast du die Internetseite durchgeguckt?
Ja.
Ja.
Na klar. Ja. Das ist eine Frage.
Ja, okay. Ich wollte nur noch fragen, also weil das geht ja auch so ein bisschen um den Garten, ne? Den wir jetzt aber hauptsächlich so aus den. Also warum wir hier sitzen, Christine?
Ja, sag mir doch mal, warum wir hier sitzen.
Genau.
Müssen wir das noch ein bisschen ranschieben, bestimmt, oder?
Ja, das wäre super. Warum wir sitzen, ist, weil dein Garten, glaube ich, ganz viele Sachen widerspiegelt, wo Leute von lernen können.
Ja.
Und deswegen würde ich da gerne so ein paar Sachen rausziehen.
Ja, klar. Die müssen nicht alle Fehler machen, die wir gemacht haben.
Genau, ist doch cool, wenn andere Leute die Fehler machen, die man dann selber nicht machen muss.
Das ist
doch
super, ne?
Ja, genau.
Sondern wir haben ja schon alle gemacht.
Wirklich alle?
In diesem Garten sehr wahrscheinlich schon. Ja.
Genau, und so, weil viele dich, glaube ich, noch nicht kennen, weil du viel so auf Facebook unterwegs bist und da viel berichtest, auch was so passiert.
Campus Botanicus dann über Facebook.
Genau, also so eine bestimmte Bubble, du bedienst.
Natürlich.
Aber jetzt nicht die Bubble ist, dass das die Gallerbauer sind, die sich deinen Content angucken.
Nicht wirklich, ja.
Genau. Ja, aber das sehe ich aber schon als Vorteil da für andere Leute, sich da so Sachen abzugucken, wie du das machst. Was ich sehr schätze, ist deine ehrliche Art. Deswegen muss ich auch gucken, ob wir hoffentlich nicht zu viele Sachen rausschneiden müssen. Aber ich denke nicht. Zum Beispiel, einen Kritikpunkt habe ich Christine genannt beim Buch, dass ihre Redeweise so ein bisschen nicht eins zu eins darin kam, sagte sie, sonst wäre das Buch halt nicht rausgekommen.
Ach so, okay.
Also ich hatte 40 Seiten etwa mehr geschrieben als... ich wusste ja nicht, ich habe ja einfach losgeschrieben. Die hatten zwar gesagt, das müssen 288 Seiten werden und ungefähr, weiß nicht, man schreibt ja. Ne? Und dann haben die schon natürlich Sachen rausgeschnitten.
Ja.
Wenn ich dann.
Also das Buch heißt Ein Jahr in unserem Landhausgarten.
In Landgarten,
genau. Landgarten, ja.
Achso, Entschuldigung.
Ja. Ja, wobei der Titel, der ist nicht von mir.
Okay.
Ja. Also mein Wunschtitel wäre Artenvielfalt Pflanzen gewesen.
Aber ich finde es gut aufgebaut, weil das ist einmal, hast du zwei Zeitlinien. Das ist einmal die Zeitlinie ein Jahr, wo der Garten nur beschrieben wird mit den ganzen Tipps. Also ganz viel ist auch Hauptzielgruppe Privatleute, liest man schon. Ne? Mhm. Aber glaube ich auch ganz gut, um das Leuten mal zu zeigen, an die Hand zu geben. Hier, guckt doch mal rein, wenn ihr euch mit dem Thema Naturgarten beschäftigen wollt. Und einem schönen Beispiel von einer Weihnachtsbaumplantage zu einem Paradies. So. Mhm. Und deswegen so zwei Zeitstränge. Das finde ich eigentlich ganz cool gemacht, ne? Dass man so über das Jahr hinaus und dann diese Etappen hat. Ne?
Ja, also einmal habe ich ja die gesamten, ich habe mich gewundert, wie viele Gartenbereiche wir haben. Also bestimmt 30 verschiedene. Weil ich wollte, also ich musste natürlich anfangen, ich habe Biologie studiert, habe mich immer, natürlich habe immer eine große Liebe zur Natur und auch zum Gärtnern gehabt. Meine Mutter hat immer gegärtnert. Ich habe gegärtnert, seit ich 3 bin oder was, weil ich hatte so einen klitzekleinen Garten. Da hat mein Vater mir so ein Karnickeldraht drumherum gemacht, so 20 Zentimeter hoch, so groß wie der Tisch oder was. Und weil meine Mutter war immer im Garten, das war sozusagen der Draußenlaufstall. Und dann habe ich so ein Schippchen bekommen und dann kriegte ich eine Bohne und dann habe ich die Bohne gepflanzt oder ich habe Unkraut gezupft. Meine Mutter hat mir das gezeigt. Ich erinnere mich, dass das mein erster Garten war und ich gestaunt habe, dass eine Sonnenblume wuchs und habe dann ganz, ganz früh Zusammenhänge verstanden und anscheinend hat meine Mutter das auch so hingekriegt, dass ich nichts machen musste. Viele Leute, die machen mussten, die haben ja hinterher keinen Bock mehr dann. Ne? Das haben sie dann ja versaut.
Gerade aber, in der Kindheit dann, ne?
Ja, ja, dann, ne, nee, will ich nicht und ja. Dann will ich nie mehr. Ne?
Ja.
Und ich wollte halt immer. Und ich habe niemals in meinem ganzen Leben ohne Garten gelebt. Also wenn ich eine neue Wohnung gesucht habe, dann habe ich eine Wohnung gesucht mit Garten. Also mir war die Wohnung wurscht.
Aber hier seid ihr 2011 dann sozusagen, habt das hier gefunden?
Ja,
oder?
Wir haben dann, also wir haben im Süden Kölns gewohnt, in einem Einfamilienhaus, in einem älteren auch und 800 Quadratmeter Garten. Und da habe ich aber schon den Garten als Ausgleich, also ich habe immer gegärtnert. Und da habe ich aber das erste Mal ein bisschen auf einem anderen Niveau gegärtnert, sage ich mal. Und habe mich einfach beschäftigt. Und ich meine, es war einfach auch die Zeit. Das ist jetzt 25, 30 Jahre her. Ne, da Lucens Bender waren da in den Medien und haben die Gartenkultur quasi, haben das Wort Gartenkultur in Deutschland erstmal buchstabiert. Und das ist ja auch eine große Freude, dass die mir dann das Vorwort geschrieben haben fürs Buch. Weil inzwischen sind wir befreundet mit denen, was für mich völlig irreal ist, weil ich die halt immer im Fernsehen gesehen habe oder ihre Bücher gelesen und studiert habe. Und plötzlich sitzen die dann am 4. Advent am Tisch und wir lachen darüber. Und das ist wunderschön. Ja.
Ist das so, seine Vorbilder sollte man besser nicht treffen? Oder sagt man ja manchmal seine...
Nee, überhaupt nicht.
Hat also nicht so ein Bild kaputt gemacht oder irgendwie?
Nee, gar nicht. Nein. Das kann ich nicht sagen. Im Vorfeld waren wir ja ganz oft nach England gefahren. Ich war über 50 Mal in England und habe Gärten angeguckt. Und da kriegt man einfach einen anderen Blick und einen Größenwahn.
Und dann war das halt quasi, okay, Kölner Süden wahrscheinlich dann eher ein bisschen so begrenzt vom
Kölner
Platz her.
Süden, ja. Konnten wir uns keine, also wir haben ja jetzt hier nicht 25.000 Quadratmeter geplant gehabt, um Gottes Willen, das ist halt passiert. Das war nicht unsere Intention. Wir haben gesagt, ja, vielleicht 5.000. Mein Mann wollte immer wieder zurück, nachdem er in der Klinik aufgehört hatte, wollte der ganz gerne wieder eine Obstwiese haben. Und dann einfach so back to the roots, aber ohne Gift und ohne, einfach zum Spaß und für schön. Das war so gesetzt und ich wollte ein paar Blumenbeete haben. und ein paar Rambler-Hosen. Und
okay, das ist euch gelungen.
Haben wir geschafft. Ne? Ja. Und dann haben wir uns einfach auf die Suche gemacht. Und dann musste man es ja auch finanzieren können. Ich meine, im Süden von Köln kann man sich keine 8 Hektar oder 6 Hektar kaufen und noch einen Hof dabei. Also ja. Manche schon, aber wir jetzt gerade nicht. Ne?
Und wie kam das, dass du diese Weihnachtsbaumplantage hier gefunden hast? Oder ihr?
Gut, wir haben dann gesagt Münsterland. Tatsächlich habe ich, als ich 17, 18 war, mein allerersten Urlaub mit meinem damaligen Freund ins Münsterland gemacht. Wir hatten gar kein Geld. Also ich war, vielleicht müssen wir auch 19 gewesen sein, weil er hatte ja einen Führerschein. Wir hatten so gerade gar kein Geld, haben für 20 Mark bei Aldi eingekauft. Wir hatten einen VW-Bus, der noch nicht mal ausgebaut war, aber wo man irgendwie eine Matratze, weiß ich nicht, keine Ahnung, und einen Kocher. Und sind dann ins Münsterland gefahren und haben uns Schlösser angeguckt. Ja, wenn man jung ist, macht man alles, ist von nichts hieß. Und wir fanden das total toll. Das war großartig für uns. Und wir sind einfach das Münsterland überall abgefahren. Und da hatte ich schon so das Gefühl, das ist so ein bisschen wie in England. Also ein kleines bisschen wie in England.
Nicht so mediterran, aber auch flach.
Ja, es ist... Ja gut, in England ist es in der Regel nicht flach, sondern ganz leicht gewellt.
Die Baumberge haben wir dann hier.
Ja,
die machen es dann wieder wett.
Genau.
Ja.
Die Baumberge. So, und,
ja, Baumberge.
Ja, gibt es hier tatsächlich.
Kannst du gut wandern.
Und, ja. Und ja, gut.
Hattet ihr immer Tiere?
Immer.
Ja?
Also, was meinst du jetzt, Schweine?
Nee, keine Nutztiere.
Nein, wir hatten immer Tiere. Ich habe noch nie in meinem Leben ohne Tiere gelebt. Ich kann nicht ohne Tiere. Das ist essentiell für mich wie Garten. Tiere okay. Und Garten muss ich haben.
Okay.
Ja, und dann, gut, wo gehen wir hin? Wenn wir in Rente sind, wo gehen wir hin? Wo versuchen wir? Und dann kam halt dieses Münsterland wieder. Und dann lass uns mal da gucken. Dann sind wir nochmal auf dem Gartenwochenende gewesen. Damals, der Winfried Rusch hat das ja damals initiiert, diese offene Gartenpforte-Geschichte. Und dann haben wir gesagt, ja gut, doch, hier suchen wir. Und dann hatten wir irgendwie einen Bezug zu Billerbeck und dann habe ich den Zirkel eingesteckt in Billerbeck und habe 20 Kilometer Radius um diesen Zirkel drumherum gemacht. Und dann habe ich alle Immobilienmakler angetelefoniert und gemacht und getan.
Okay.
Ja. Und dann hat es aber immer noch 3 Jahre gedauert.
Du hast ja gesagt, wir wollen ein 5000 Quadratmeter Grundstück haben und einen Garten bauen. Was habt ihr da?
Nee, also wir hatten eine ganze Latte an Vorgaben. Ich werde nie vergessen, wie ein Markt da ziemlich sauer war und sagte, die suchen die eierlegende Wollmilchsau, das werden sie nie finden. Wir sitzen jetzt gerade am Tisch in der eierlegenden Wollmilchsau. Also das fing damit an, ich wollte, dass das Haus nach wie auch immer Süden, Südosten, Südwesten rausliegt. Ich wollte, dass das Haus lichtdurchflutet ist. Ich wollte, das ist natürlich schlecht bei Altbau dann, ne? Da ist nicht viel lichtdurchflutet.
Eine kleine Fenster, ne?
Ich wollte, dass es in der Nähe einer Stadt ist, wo ich alle Ärzte zumindest für den normalen Hausgebrauch habe. Ich wollte in der weiteren Nähe, aber im Radius von einer Stunde eine Uniklinik haben. Ich wollte aber eine absolute Alleinlage haben. Das ist jetzt die eierlegende Wollmilchsau, die Quadratur des Kreises. Hier sind wir 3,5 Kilometer vom Marktplatz von Coesfeld. Coesfeld ist eine Kreisstadt und hier gibt's alles. Und
das ist ja eigentlich auch so das, was man so immer hört. Man geht eigentlich im Alter fliegt immer vielleicht in die Stadt, weil ich dann alles habe. Ihr habt es genau andersrum eigentlich gemacht.
Ich habe immer mein ganzes Leben lang alles andersrum
gemacht. Okay.
Aber siehst ja, ne?
Ja.
Man muss es tun.
Und warum dann den Naturgarten? Du sagst also giftfrei und so wolltet ihr dann?
Natürlich.
Komplett
gut,
natürlich.
Wie gesagt, ich habe Biologie studiert, da schließt sich das aus. Ja. Also, gut, gibt es sicherlich auch andere Leute, aber für mich hat sich das immer ausgeschlossen. Ich bin Naturliebhaber, ich möchte keine Tiere töten, egal, auch keine Blattläuse. Ich wusste, dass das Leben in Regelkreisen funktioniert. Warum soll ich da aus dem Regelkreis mir irgendwas wegtöten, um dann alles zu zerstören? Das war mir klar. Außerdem hatte ich in unserem kleinen Vorstadt also nicht Reihenhaus, aber Siedlungsgarten gesehen, dass wir an den Rosen ganz am Anfang, als wir die gepflanzt hatten, in den ersten Jahren war alles voll mit Läusen. Mhm. Und mit den Jahren hatten wir keine mehr. Weil sich nämlich der Garten entwickelt hat, das Biotop hat sich irgendwie ein bisschen eingeruckelt. Es kamen immer mehr Vögel, weil wir gepflanzt haben wie die Blöden, auch in dem kleinen Garten. Ja, und wenn heute Besucher kommen, und es kommen ja Hunderte und Aberhunderte im Jahr inzwischen, und es ist Blattlauszeit an den Rosen, dann kommt immer wieder die Frage, und was machen Sie gegen die Blattläuse? Und was machen Sie mit all den Blattläusen? Dann sage ich immer, ich freue mich. Wie, Sie freuen sich? Ja, viel Futter für die Meisenkinder. Also, wenn man so eng und so nah mit der Natur im Garten lebt, wie wir das tun, erkennt man die Regelkreise. Und wenn man sieht, wie in kürzester Zeit, ich meine, unser Garten wurde vor 12 Jahren angefangen. So, wir wohnen jetzt hier 9 Jahre. Wenn man sieht, was hier an rote Listen, Pflanzen und Tiere eingezogen sind, dann ist das einfach nur, ja, das ist der Dank und es rechtfertigt alles, was wir getan haben. Es ist einfach wunderbar. Ich meine, bei uns ist sogar der Uhu jetzt. Das müssen wir erst, und zwar Uhu-Mann und Uhu-Frau. Nicht einfach ein Jung-Uhu, der mal des Weges flog.
Und nicht irgendwo im Garten, sondern...
Ja gut, also im Sofa habe ich den noch nicht gehabt.
Nee.
Aber ich hatte vor 4 Wochen hatte ich am Spiegel, du hast es vielleicht in Facebook gesehen, das Foto, hatte ich im Badezimmerspiegel einen Lauffrosch kleben. Dann schrieb ein Bekannter, der auch, weiß ich, seit 20 Jahren immer nur in der Natur sich bewegt, da fahre ich seit 20 Jahren überall durch die Natur in ganz Europa, um einen Laubfrosch tatsächlich zu sehen. Und bei dir klebt morgens beim Zähneputzen einer am Spiegel.
Jetzt hast du gerade gesagt, das ist für Besucher geöffnet hier, das Ganze?
Ja, also es kommen, irgendwie hat sich das ja verselbstständigt. Ich weiß auch nicht, wie das passiert. Es spricht sich rum und dann kommen die ersten Zeitungsberichte und dann kommen die ersten Anfragen, ob GDS-Gruppen kommen können und auch, weiß ich, Gartenreisende, aber die nehme ich eigentlich ungern. Wir öffnen den Garten für Interessierte mit Hintergrund, sage ich mal. Wir haben keine finanziellen Interessen. Alles Geld, was über den Garten eingenommen wird, das wird gespendet. Und wie gesagt, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich möchte, dass andere Leute ja lernen aus dem, was wir gelernt haben. Ich meine, ich bin ja nicht vom Fach. Ich habe es ja nicht. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, warum ich hier sitze. Ich habe ja einfach immer nur viel gemacht und geguckt und meine Schlüsse gezogen, ob die nun richtig sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Und ja, und das kann man ja weitererzählen. Ja, dann habe ich Vorträge gehalten und das geht jetzt immer so weiter. Dann hatte ich die Möglichkeit, das Buch zu schreiben. Keine Ahnung, es geht. Es hat sich verselbstständigt.
Aber Tag der offenen Gärten und so, das machst du immer noch nicht.
Das mache ich auf gar keinen Fall, weil ich möchte nicht, dass 1000 Leute hier reinkommen. Das auf gar keinen Fall.
Und du willst dann gerade ja auch nicht einzäunen.
Nee, ja. Das möchte ich auch nicht. Ich möchte, dass Interessierte kommen und nicht Neugierige. Das ist ein großer Unterschied. Und wir haben Storchenkinder zum Beispiel in der Zeit, wo die Gartenbesucher kommen. Wenn da hier 500 Leute durch den Garten talpen würden an so einem Wochenende, dann würden die Storcheneltern nicht mehr zurückkommen, zum Beispiel.
Ich hatte Christine mal gesagt, aber cool, da können wir richtig geile Drohnenaufnahmen machen.
Ne? Mm-hmm, vergiss es.
Genau, was die Storchen verrückt, ja logisch. Ne? Also, mm-hmm. Ja. Um den Schwenk so ein bisschen auf unsere Zuhörer zu machen und die Kundschaft und so ein bisschen einen Blick aktuell, weil ich glaube, dieser Ordnungsdrang, dieser Sauberkeitsdrang bei den Leuten immer größer wird. Wie du sagst, ne, Blattläuse, oh, da hat Feind, kurze Fix, der muss weg, ne?
Laub. Oh, Laub.
Mhm. Und den Dreck, ne? So.
Dreck.
Der Laub ist ja gerade aktuell. Ne?
Ja. Genau. Ja, wir haben eine, weiß ich, 200 Jahre alte Kastanie. Guck, da steht sie. Das ist 3 Meter von der Haustür. Ich sag's euch, wie oft ich das Schwein schon verflucht habe, aber wie wunderbar ist die.
Was denkst du, woher kommt dieser Ordnungsdrang von den Leuten?
Ich denke, das ist der Kampf, das ist Evolution, das ist der Kampf gegen die Natur. Die Leute mussten ja überleben früher. Die Natur hat ja versucht, die aufzufressen. Ich denke, das ist...
Wie kann man den loswerden? Oder wie kann man den Kunden dabei helfen, dass sie das loswerden, diesen Gedanken?
Also ich muss jetzt mal dazu sagen, dass ich ja selbst einen Vorurteil habe gegen Naturgärten oder wie man die nennen soll. Das war ein Ansinnen von uns oder von mir hauptsächlich. Ich wollte einen naturnahen Garten haben. Ich habe ja keinen Naturgarten. Weiß ich, hier stehen noch ein paar Rhododendren. Ich würde die zwar nicht pflanzen, aber die standen hier, also werde ich die auch stehen lassen. Aber ich habe so viele Naturgärten gesehen, die so verheerend aussehen, weil Menschen die versuchen, fehlenden Fleiß und fehlendes Interesse durch Naturnähe zu erklären.
Als Ausrede.
Als Ausrede. Okay. Das gibt
doch
also Leute.
Nicht ästhetisch gesehen, sondern
ja, es gibt, ne, ich sage mal, ich will keinen Garten haben, der aussieht wie ein Birkenstockschuh. Also so ein möchte ich nicht. Ich wollte nach dem englischen Garten, also ich wollte die Gartenkultur trotzdem haben. Und in England ist das gelungen. Ich glaube, so richtig gab es für mich den Klick im Kopf, als ich eine Studie gelesen habe, die über Great Dixter gemacht worden ist. Great Dixter, ich weiß nicht, ob ihr den Garten kennt. Great Dixter ist einer der berühmtesten Gärten in England, fast identisch groß wie unser, also der reine Garten, so 25.000 Quadratmeter etwa. Allerdings ein Garten, der schon über 100 Jahre alt ist. Da wird über 100 Jahre fantastisch drin gegärtnet, aber erst seit, ich sag jetzt mal 10, 15 Jahren naturnah ohne Gift, ohne den Einsatz von Gift. So, die Universität von Cambridge ist da hingegangen, die Abteilung Biologie und Botanik, nicht nur Botanik, auch Zoologie, und die haben dort 3 Jahre lang in einem Garten, der wahrlich nicht nur heimische Pflanzen beherbergt, sondern auch tropische teilweise, je nachdem, also völlig, völlig irre bepflanzt ist. Die haben über drei Jahre lang kartiert, was an Wildpflanzen und an Wild, also an Tieren, an Insekten hauptsächlich natürlich dort lebt. Und als Ergebnis sind sie dahin gekommen, dass es kein Naturschutzgebiet in ganz Großbritannien gibt, wo die Artenvielfalt so groß ist wie in diesem Garten. Das war für die Szene ein Wow-Effekt. Und als ich diese Studie bekommen habe und gelesen habe, habe ich gedacht, genau, da geht's lang. Und Great Dixter ist ein schöner Garten. Das ist ein opulenter Garten. Das ist einfach zu jeder Jahreszeit ein Garten, der was zu bieten hat. Und da wollte ich hin. Das ist ganz formal, das ist so ein Garten, wo so ganz formale Topiary-Figuren drinstehen und dann darunter sind die Beete und die explodieren förmlich. Ich weiß nicht, wie man es schaffen kann, so viel in den Garten reinzupflanzen. Das ist einfach gigantisch. Und da wollte ich hin. Ich wollte einen Garten haben, der nicht aussieht wie ein Birkenstockschuh, der gepflegt ist, was auch immer man unter gepflegt versteht.
Das wäre jetzt mal meine Frage. No, wie viel Zeit verbringst du denn dann im Garten?
Das ist also tatsächlich nicht so viel, wie die Leute immer denken. Also wenn die Leute auf unserer Webseite gucken und unseren Garten sehen, natürlich sind das ja immer, ich meine, mein Mann macht die Fotos ja nicht, wenn es aussieht wie Hulle. No, das ist ja logisch, das ist ja klar. Aber im Buch sind tatsächlich auch einige Fotos, die realistisch, weil ich ja auch über die Arbeitsweise geschrieben habe. Entsprechend habe ich dann ja auch Fotos genommen, die nicht unbedingt nach dem Aspekt, ach, ist das jetzt ein schönes Foto, ausgewählt wurden, sondern nach dem Aspekt, so wird es gemacht. Man lernt. Anfangs habe ich die Beete abgetragen im Frühjahr. Ich habe alles runtergeschnitten, so wie ich das gelernt habe von meiner Mama. Ne? Ich habe alles runtergeschnitten, ich habe es einigermaßen klein geschnitten, habe es durch diesen 25.000 Quadratmeter großen Garten mit der Schubkarre gefahren bis zum Komposthaufen. Der war dann schnell voll. Gut, wir haben 3 große Komposthaufen, riesige Komposthaufen von sicherlich insgesamt 6-8 Kubikmetern. Dennoch, war schnell voll. Dann kam eine Freundin von mir, Dorothea Steffen, auch eine ganz bekannte Gartengestalterin, die den Garten von Anfang an auch mit, also die Entwicklung mitbekommen hat. Und die sagte, was machst du? Als ich irgendwann mal im frühen Frühjahr kam und sah, wie ich hier arbeite. Warum machst du das? Nimm die Heckenschere, semmel das alles nieder, brauchst du 3 Minuten pro Beet. Dann knackst es ein bisschen in kleine Stücke, 30 Zentimeter lang, und lass es liegen. Ja. Flächenkompostierung. Habe ich nirgendwo gelesen. Stand nirgendwo, hat mir keiner beigebracht. Überall wird man finden, man muss die Beete reinigen. Man kann ja schon froh sein, wenn das steht im Frühjahr und nicht im Herbst. Das ist ja schon gigantisch, weil man muss ja eigentlich, sagt die Oma, muss im September, nicht, ja. Oktober, muss der Garten sauber sein.
Ja, zu Allerheiligen.
Ja, zu Allerheiligen muss das alles sauber sein. Da liegt da auch kein Blättchen mehr. Damit auch wirklich kein Insekt drunter überleben kann im Winter.
Was sollen die Nachbarn denn denken?
Genau, was sollen die Nachbarn denn denken? So, das sind so Sachen, die ich gelernt habe. Und entsprechend, also ich habe tatsächlich, habe ich mal aufgeschrieben, wie viel wir arbeiten. Ungefähr. Also ich würde sagen, im Durchschnitt arbeite ich 15 Stunden die Woche. Ich finde, das ist nicht übermäßig viel. Also
nicht für die Größe des Gartens
auf jeden Fall. Für die Größe des Gartens und mein Mann auch nochmal.
Haben wir es eigentlich schon gesagt, 25.000 Quadratmeter?
Ja, 25.000 Quadratmeter ist ungefähr 35 mal so groß wie unser Hausgarten.
Also wenn jetzt jemand aus dem Grünflächenmanagement mal nachrechnet und das hört, dann schlackert er mit den Ohren, wie effizient man Beete in der Art und Weise anlegen und pflegen kann.
Und dann mache ich das im Frühjahr. Das dauert tatsächlich etwa 6-7 Wochen, bis ich durch alle 52 Beete durch bin. Und es gibt Beete, die sind 200 Quadratmeter groß. Aber wie gesagt, wenn die Frau mit der Heckenschere kommt, dann geht es harakiri zack runter. Ja, dann liegt das Zeug da, der Garten, also der Boden trocknet nicht mehr aus. Nach 3-4 Wochen sprießt ja alles hoch und man sieht das, die Flächenkompostierung nicht mehr. Ist ja weg. Also das Grün geht durch und Schluss aus. So, und dann das Nächste, was ich gelernt habe. Man muss immer doppelt so viel pflanzen, wie man Platz hat. Das ist einerseits meiner Gier geschuldet, weil ich will ja noch eine Pflanze und noch ein bisschen was und noch ein bisschen was. Aber dann sind die Beete so zu, dass ich da ja bis in den Oktober überhaupt nicht mehr rein kann. Weil wenn ich da reintrete, ist das ganze Beet im Eimer. Das hat auch Vorteile.
Ja.
So, dann brauche ich doch im Beet nichts anderes mehr tun, als gerade mal ein bisschen am Rand wegrupfen. Und ich habe, weiß ich, das fängt im April auf jeden Fall an, schön auszusehen und geht bis in den Oktober rein. Wie viele Monate sind das? 6, wenn mich nicht alles täuscht, 6-7 Monate, gehe ich nicht mehr rein in das Beet. Die Arbeit beginnt tatsächlich dann wieder im Herbst, weil ich dann gucken muss, da hast du wieder eine Aster gekauft. Du wolltest doch keine Aster mehr kaufen, die Ausläufer bildet. Aber du hast sie trotzdem gekauft, weil sie so schön ist. Das hast du nun davon. Jetzt sieh mal zu, wie du sie aus allen anderen Stauden wieder rauskriegst. Das sind aber dumme Fehler, weil ich dumm bin. Weil ich aus meinen Fehlern lernen muss. Anfangs habe ich 5 Pflanzenbörsen gekauft. Was ist das für eine Aster? Wissen wir nicht. 1 Euro das Stück. Oh, super. Nimm mit. Nimm drei. Super. Das waren die innerhalb von gefühlten 5 Minuten 5 Quadratmeter. Oh, das war klasse. Wenn man so viel Quadratmeter leere Beete hat, war das toll. Ne? Das hat mir sehr, sehr, sehr viele Stunden Arbeit gemacht.
Und jetzt für jemanden, der andere Leute da Beete plant und so weiter, wie sollte der das machen? Also das Thema ist ja meistens mit dem Geld, mit den Preisen, die man dann da anbietet. Was kostet so ein Beet?
Und wenn man dann, das ist halt die Frage, ne, ob dann die Pflanze dann wirklich dann der Kostenfaktor am Ende des Tages ist.
Gut,
ne?
Wenn man so viel Quadratmeter hat wie hier, pflanzt man keine besonderen. Also so, ich kann mich nicht um ein Pflänzchen kümmern.
Okay, wir gehen mal jetzt da nicht von der Größe aus, die du ja hast, weil das ist, glaube ich, findet man erstmal schwierig. Die meisten unserer Galabauer haben wahrscheinlich den Kunden, die ein bisschen kleinere Gärten tatsächlich unter Umständen haben, vielleicht auch die gleiche Größe. Aber was kann man da den Kunden raten, wie man am besten einen pflegeleichten Gibt es das überhaupt, pflegeleichten Garten?
Oh ja, das Sandbeet, was ich letztes Jahr angelegt habe, das ist wirklich, das ist gigantisch. Das schönste Beet im Garten und das ist sowas von pflegeleicht. Oder das Best Chateau-Beet, was ich gemacht habe, was komplett zugewachsen ist, weil das Blackbox Gardening ist. Einmal gepflanzt und dann lasse ich, also mit vielen Sachen, die, Salbei zum Beispiel, die sich versamen. Und dann soll es da hinfallen und muss auch nie gegossen werden, weil es Pflanzen sind, die trockenresistent sind. Das ist total pflegeleicht. Einmal morgens im Frühjahr runter, alles runterrobbeln und gut ist. Nichts mehr wird getan.
Und wie kann man den Leuten dann die Angst am besten nehmen? Durch selber machen, zeigen?
Ja, erklären? Wenn die Leute zu uns kommen und ich zeige denen das und sage denen, gucken Sie mal, das ist im Schotter. Das wächst da, wo vorher die Straße war, zu unserem Hof. Also da ist, ich will gar nicht wissen, was da als Unterbau ist. Ne? Da ist der Asphalt weggemacht und dann 5 cm, 10 cm Sand draufgelegt und da reingepflanzt. Wenn die Leute das sehen, dann wollen die auch nie wieder einen scheiß Schottergarten im Vorgarten haben. Mhm. Und wenn die Leute dann sehen, dass es da brummt und summt wie bekloppt, dann sagen die, können Sie mir eine Pflanzliste machen? Das will ich auch. Eine Freundin von mir, die hatten so ein Schotter war es nicht, aber so einen sehr kieslastigen drei Gräser und noch zwei, weiß ich nicht, irgendwas.
Alibi-Pflanzen sozusagen.
Ja, da habe ich angefangen, der einfach Ableger zu geben. Ableger gibt es in einem Garten, also unglaubliche Ableger. Und habe gesagt, hier, das kannst du alles da reinpflanzen. Das ist so ein Traum von Vorgarten inzwischen. Im Kies, in dem ehemaligen Kiesmist ist verboten. Schottergärten sind verboten, das wird nur nicht geahndet.
Noch nicht. Also in einigen Kommunen tatsächlich schon.
Ja, aber hier im Münsterland würde sich die Stadtregierung und die Kreisregierung erst einen Zeh abschneiden, bevor die irgendwas machen gegen ihre Wähler. Das ist hier alles noch ein bisschen.
Ich weiß nur, dass jetzt in vielen Neubaugebieten, ne, dass sie gucken, dass das zumindest da nicht mehr entsteht.
Ja. Es wird nicht geahndet. Es wird vorgegeben, aber kein Mensch, dann sagen die, ja, wir haben niemanden, der sich darum kümmert. Wenn ich rumgehe und sage, da, ja, da haben wir keine Zeit, das zu ahnden. Also
wenig Motivation. Verbot sowieso das Bessere oder ein Vorbild das Bessere?
Ich habe den Leuten auch gesagt, mein Gott, ich gebe euch die Vorträge umsonst.
Ja.
Aber wenn der Nachbar das doch hat. Und außerdem kann das gar nicht anders sein, dass das gut ist. Das wird doch überall gemacht. Also viele Leute, gerade mit dem Sandbeet, da habe ich viele Leute überzeugt. Aber das hat mich auch selbst so überrascht. Das ist ein solches unfassbar wunderschönes Beet geworden. Da sind 800 Stauden drin, also Staudengräser. Es ist so schön, es hat so gerummelt vor Insekten da und vor Schmetterlingen, vor allem Schmetterlinge in den Zeiten, wo es trocken war, muss ich natürlich dazu sagen. Wann war es denn das letzte Mal trocken? Ich glaube.
Die Jüngeren von uns
erinnern sich. Die Jüngeren erinnern sich, ja, genau. Nächstes Jahr kriegen wir zur Strafe sehr wahrscheinlich wieder eine große Dürre. Also ein Bekannter von mir, der wirklich fast jeden Tag mit seinem Hund irgendwelche Naturschutzgebiete im Kreis Coesfeld abspaziert, kam hier hin und hat gesagt, wow, ich glaube, das hier, dieses Beet, bei euch sind immer viele Schmetterlinge, aber dieses Beet ist der artenreichste Streifen im ganzen Münster, im ganzen Kreis Coesfeld. So viele Schmetterlinge wie hier, es waren Hunderte von Schmetterlingen, die auf einem Beet von 200 Quadratmetern flogen. Ich habe sowas selber noch nicht gesehen. Es war unfassbar. Die Leute waren begeistert und haben gesagt, boah, so ein Beet will ich auch haben.
Jetzt hast du 30 verschiedene Themengärten oder Gärten oder Untergärten, wie kann man das bezeichnen?
Gärten nicht. Aber gut, wir haben einen Waldgarten, wir haben dieses Sandbeet, wir haben Themengärten farbig. Ich habe einen weißen Garten gemacht, nachdem ich in Sissinghurst mal eine Woche im weißen Garten wohnen durfte. Das hatte mich so beeindruckt, da wollte ich das natürlich auch haben. Wir haben eine Stumpery gemacht, die hatten wir in High Grove bei Prinz Charles gesehen. Also ein Totholzgarten quasi, ein Farngarten, also mit Farn. Wir haben eine Magerwiese angelegt. Wir haben durch Ausmagern in diesem überdüngten Weihnachtsbaumplantagengebiet Blumenwiesen also sich entwickeln lassen. Was haben wir noch? Wir haben einen Obstgarten, wir haben einen Gemüsegarten, wir haben Gott, ich weiß es immer gar nicht.
Ja, aber war das von Anfang an auch so geplant, dass das so?
Nee. Okay. Geplant war gar nichts. Geplant war, wir haben jetzt sehr viel Land, viel zu viel. Und mein Mann hat gesagt, oh super, dann mache ich auf 10.000 Quadratmetern Obstwiese. Okay. Und ich habe gesagt,
muss man viel einkochen?
Ja, gut. Und ich habe gesagt, okay, dann mache ich halt erstmal ums Haus rum, mache ich dann Blumenbeete. Und dann haben wir gesagt, okay, dann pflanzen wir noch ein paar Bäume in dem ehemaligen Gebiet der Weihnachtsbaumplantage. Und dann machen wir da in die Wiesen, mähen wir dann Wege rein, dass wir dann da sozusagen durch die Wildnis talpen können, von Baum zu Baum. Das war die erste Planung. Ja, dann macht man das und dann denkt man, ach ja, ist ein bisschen langweilig. Die Beete sind jetzt ja auch alle fertig. Ach, wäre schön, man hätte hier auch ein Beet. Dann macht man mal da ein Beet. Dann habe ich immer geschrien nach unserem Gärtner, Jürgen, Beete. Weil hier mache ich kein Beet. Wir haben Lehm, Mergel. Das heißt, das muss erst abgegraben werden und dann muss das gefräst werden und dann muss das mit Kompost bearbeitet werden und werden. Und vor allen Dingen früher, inzwischen hat sich die Boden natürlich Qualität immens verbessert. Und dann konnte ich dann bepflanzen. Also das hat dann immer erstmal noch fast ein Jahr gedauert, bis ich dann irgendein Beet bepflanzen konnte. Die ersten vier hatte Jürgen noch bepflanzt, weil wir hier noch nicht wohnten. Ja gut, ne? Und dann fährt die Christine mal wieder für eine Woche nach Sissinghurst und denkt, oh, so ein weißer Garten wäre auch geil. Dann habe ich mal 5 neue Beete gemacht und einen weißen Garten angelegt. Und dann kommt eine Freundin und sagt, oh, ich finde rosa Blumen so schön, sollen wir nicht ein rosa Beet machen? Okay, machen wir ein Mädchenbeet. Ja, so kam das. Ja. Und dann habe ich, so, und dann fing das war ja ein Prozess. Dann fing das halt auch an, dass ich mich mit Gärtnern, mit Vorreitern beschäftigt habe.
Zum Beispiel?
Ja, Till Hoffmann, wenn ich Sandgarten sage. Und der übrigens, ganz bevor wir überhaupt hier einen Spatenstich gemacht haben, auch hier war, weil damals wollte ich einen Präriegarten haben. Ich hatte ja genug Platz. Und Till Hoffmann hat irgendjemanden in Holland besucht, einen Freund besucht und hat gesagt, okay, auf dem Weg kann ich dann bei euch vorbeikommen und gucken wir das an. Und dann hat er mal eine Bodenprobe genommen. Bodenprobe? Ich dachte immer, Boden ist Boden, ne? Ja. So, also Boden halt, ne? Und dann sagte der Präriegarten hier, jo, wenn du auf 25.000 Quadratmeter mal einmal den ersten 20 Zentimeter austauschen möchtest, dann machst du ja einen. Also war nix, ne? War halt nix. Ja, dann, das sind so Sachen, die ich einfach gelernt habe. Und dann ist er ja auch dann in diese Sandgartengeschichte eingestiegen. Ja, das fand ich fand es unglaublich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe es nicht geglaubt und ich habe das Ding hier angelegt und habe es nicht geglaubt. Ich habe hier 800 Stauden reingesetzt und ich weiß nicht, 2.000-3.000 Blumenzwiebeln und habe es nicht geglaubt.
Ja, so glauben andere Leute das halt auch nicht, ne?
Ja,
gerade sagt, das. Also Leute, die ja ihren sauberen Garten mit Rasen und ein paar
Alibi-Pflanzen
haben, die glauben es nicht.
Und wenn ich nicht, ja, ich fange natürlich immer wieder auch noch an, dass ich denke, sollst du jetzt wirklich die ganzen Blätter, wir haben viele Blätter inzwischen, man ahnt nicht, wie schnell eine Pappel in 10 Jahren wachsen kann, ne? Und wie viel Blattmasse dann darunter, soll ich jetzt wirklich alle in die Staudenbeete werfen? Soll ich das wirklich machen? Oder zwischen die Büsche? Das ist immer noch, mein Gott, ich bin jetzt 65. Ich habe jetzt 60 oder 55 Jahre lang gehört, mach deinen Garten sauber. Das ist immer noch, dass ich denke,
na, so. Also mal Risiko eingehen.
Ja, jetzt mache ich das dann, ne, weil ich auch keinen Bock habe, jemand mit jeder Schubkarre da bis in den Wald reinzufahren, um die Blätter da wegzuschütten. Also mache ich es, geht das.
Okay, was sind das denn so für Argumente, die man dann so Kunden sagen kann, wenn man das so macht wie du? Ganz viele Bäume in den Garten pflanzen, das alles in die Beete reinfegen.
Also erstmal muss man natürlich, erstmal braucht man eine Naturnähe und eine Liebe zur Natur. Wenn ich Natur hasse, wenn ich jedes Grün hasse, wenn ich jede Blume, die irgendwo wächst, hasse, weil die meine Terrasse zerstört oder mein Gefühl von Ästhetik, dann brauche ich.
Da ziehe ich aber eher in die Stadt, oder?
Weiß ich nicht, nee. Guck dir doch die Gärten an. Guck sie dir doch an. Die Menge der Gärten, also die Fläche aller Gärten in Deutschland, ist so groß wie die Fläche aller Naturschutzgebiete in Deutschland.
Genau, aber ich meinte, der bessere Weg wäre dann in die Stadt zu ziehen, weil dann habe ich den Garten vielleicht nicht zu. Aber es gibt ja ganz viele Gärten, die so gestaltet sind, wo man sieht, warum habt ihr den eigentlich?
Ja, genau. Das so oft sage ich, ich bin ja gemein, ne? Ich sage dann, sag nicht Garten zu deinem Stück Land. Ein Garten lebt, deiner nicht. Und Leute wie ihr sollten sich eine Dachterrasse kaufen, Maximum. Also eine Wohnung mit einer Dachterrasse, wenn ihr raus wollt, Maximum. Und alles andere ist verbotene Liebesmühe. So, wenn man solche Leute hat, die sind, ich meine, ich brauche mit den Taliban nicht über Frauenrechte diskutieren. Punkt. Ist so. Wird auch nicht anders, wenn ich da bettle. Entsprechend kann ich nur Leute befruchten, sage ich jetzt mal, die schon so eine Grundlage haben, die zumindest sagen, wenn die das hier sehen, wow, ist das schön.
Also spitzer positionieren dann.
Ja.
Als Firma.
Ja, genau.
Und Nein sagen dann zu den Gärten.
Ja, ich meine, wer mal Blätter aus Schotter raussortiert hat,
der
ja.
Löwenzahn. Also sorry.
Wieso, da gibt's doch diese Pustedinger oder diese Saugpustedinger. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, da gibt's Glyphosat. Ist doch jetzt 10 Jahre länger auf dem Markt. Ist doch wunderbar. Also Löwenzahn im Schotter, gar kein Problem. Immer Glyphosat drauf. Also gar kein Problem. Also man muss die Leute nehmen, wenn die hier hinkommen und sagen, wow, ist das schön hier. Ich hatte eine Gruppe, das war wunderbar, am Tag der offenen Gärten und Parks oder wie das heißt, die kamen um 5 Uhr früh.
Oh, das sind Kenner, ja?
Ich habe den Garten nicht anders geöffnet. Die wollten den Garten sehen. Und ich habe gesagt, ja, ist okay, ich öffne den Garten um 5 Uhr früh. Maximal.
Ich dachte gerade, ist ja, wenn man gewisse Tiere beobachten
die
möchte.
Die Leute kamen tatsächlich von Münster und von weiß ich nicht wo. Die kamen um 4 Uhr früh losgefahren. Wow. Fand ich, ja, ich dachte, also musste mal die mach die Latte mal ein bisschen höher. Ne? Ja. Die Vögel hier, das war irgendwann, ich weiß nicht, das ist immer so 20. Juni oder was, ist glaube ich so letzter, ich weiß nicht, wann das ist, letzter Sonntag im Juni oder wann das immer ist. Die Vögel, das war, die Leute, die wollten überhaupt nicht mehr gehen, die waren so beeindruckt, die haben gesagt, das ist einfach so unglaublich schön, das ist, wir fassen das nicht, wie schön es ist. Die waren 2-3 Stunden da. Ich hatte dann gesagt, sie können sich hier Frühstück mitbringen, es gibt genug Sitzplätze hier. Wir hatten schönes Wetter, es war herrlich, es wurde gerade warm, war ein bisschen kühl am Anfang, klar.
5 Uhr morgens.
Ich möchte sagen, dass ich vorher schon eine Stunde mit den Hunden im Wald war. Also es so, und wenn man solche Leute kriegt, die sowas schon haben, die sagen, oh ja, das mache ich, da kann man was erreichen. Da kriegt man auch was hin. Ja, die Galabauer sollten auch mal hier hinkommen, finde ich ja. Nicht, weil ich die klug machen kann. Die wissen bestimmt viel, viel mehr als ich. Aber weil die andere Dinge, die sollen lernen, ich sage immer, lernen, mit den Augen zu sehen und mit dem Herzen zu denken. Und nicht irgendwas nach Vorschrift DIN 733 haben wir doch immer so gemacht.
Ja, und aus den Fehlern von anderen zu lernen, ne? Das hatten wir. Mit den Augen stehlen ist ja dann.
Kann denen viele Fehler sagen.
Und nimmst du dann auch Azubis, also ich glaube, das Thema hatten wir mal, ne? Also wo ich damals noch Ausbilder war, wollte ich immer
darf
ganz gerne
ja
Azubis irgendwie bei dir.
Ich bin ja kein Gärtner, ich habe keine Ahnung.
Ja. Du hast keine Ahnung, ja, klar, ja. Sieht man.
Ich nehme, also Volunteers können natürlich kommen. In England ist das ja so, da kommen genau. Ja die Leute freiwillig um Lernen. Aber wir haben ja keine Gartenkultur in Deutschland. Wir haben, also ich wäre froh, wenn ich jemanden hätte. Wie gesagt, ich 65, da merkt man jetzt die einzelnen Knochen langsam.
Also wenn das jetzt ein Gallerbau hört, der denkt, ach, da kann ich meinen Azubi doch mal hinschicken, um den zu sensibilisieren, was das angeht?
Ja, klar. Ich meine, sicher, ich kann denen auch was beibringen, sicher, aber ich kann denen nicht beibringen, wie man pflastert. Ich kann denen vielleicht ein Stück beibringen, zu gucken, zu sehen und zu spüren. Wenn einer offen ist dafür, wird er das auch tun. Weil, ja, so junge Leute, das ist, weiß ich nicht, aber klar. Also Interessierte können immer kommen. Wir haben eine E-Mail-Adresse angegeben auf der Webseite. Das ist gar kein Problem.
Verlinken die Seite auch in den Shownotes.
Ja, auf jeden Fall. Ja,
also so kommen die Leute ja auch zu uns. Und Gartenbesucher können sich so auch anmelden.
Genau, also das ist ja mittlerweile bei uns, also im Verband ist es ja auch schon üblich, zum Beispiel solche Bildungsreisen auch zu machen. Zum Beispiel, also jetzt als Beispiel. Ja. Ich hätte das mit dem Erasmus Plus, aber das geht dann natürlich in andere Länder, wo du natürlich auch viel von diesen Orten da mitnehmen, ob es Kreta ist, ob es damals noch England war, bevor der Brexit anfing und so. Ja.
Also aus Freckenhorst, Anja Birne kam im 5. April war es, glaube ich. Es war rattenkalt und stürmisch und furchtbar. Kam die mit 59 Leuten, ich habe gesagt, von irgendeinem Wochenseminar in Freckenhorst.
Ja, genau. Ja, wir hatten mit dem Andreas Wiedmeier hatte ich da an dem Tag danach eine Aufnahme.
Genau, hast du, einen Tag vorher da. Das war furchtbar eigentlich. Ah, die Leute wollten auch nicht gehen, die waren 3 Stunden hier. Ich habe mir fast den Allerwertesten abgefroren. Und da habe ich jetzt gerade neulich habe ich noch mal eine E-Mail bekommen. Und da hat mir eine Frau geschrieben, sie hätte jetzt auch einige Dinge, sie hätte jetzt eine Benjeshecke und sie hätte einen Holzhaufen und Steinhaufen und sie hätte jetzt, sie müsste mir einfach schreiben, dass ich ihr nicht aus dem Kopf gegangen wäre, immer wieder und dass sie jetzt ganz viele Sachen schon angefangen hatten umzusetzen.
Machst du das dann für die Leute oder machst du das eigentlich in erster Linie für dich, das alles hier?
Ich mache das nicht für Leute, nein. Ich habe mich ja immer geweigert, überhaupt jemanden hier reinzulassen. Nein. Und wie gesagt, das ist nicht meine Intention, hier möglichst viele Leute durchzuschleusen. Da habe ich überhaupt keine Zeit für. Ja. Das geht überhaupt nicht. Einmal bei einem Vortrag von Campus Botanicus, ja, da sagte einer, ja, zu Ihnen kann man ja überhaupt nicht kommen. Sie haben ja nie den Garten geöffnet. Da habe ich gesagt, wenn ich immer öffnen würde, wenn die Leute kommen wollen, dann gäbe es den Garten nicht. Ich habe keine 27 Angestellten, die für mich arbeiten.
Siehst du das an deinem Garten und an den ganzen anderen Gärten, die es in Deutschland gibt, dass es immer das gleiche Thema ist? Also dieses, der Mensch ist eigentlich der Feind von diesen Gärten, obwohl die Gärten ja für die Menschen ja das ein super Ort ist. Einfach.
Der Garten ist doch nicht mein Feind. Nee, das verstehe ich jetzt nicht.
Nein, ich meine, der Mensch ist ja, wie du sagst, der Feind von diesen Gärten, aber eigentlich für die Menschen ist so ein Garten ja ein super Erholungsraum und Ausgleich.
Ja,
und
die Leute, die hier hinkommen, das sind ja in der Regel Gartenliebende. Ja. Die wissen ja, die sagen, Garten ist alles. Ich meine, für mich, mein Garten inzwischen ist mein Leben. Ich kenne fast nur noch Leute, die mit Garten zu tun haben. Ich habe unglaublich viele Leute kennengelernt über Gärtnern. Ich reise eigentlich bald nur noch in Gärten. Ich besuche Leute oder werde es wieder tun. Im Moment kann ich ja nirgendwo hin. Ich habe einen Kater. Seit 13, 14, 15 Monaten hat er Diabetes und ich kann nicht länger als 5 Stunden weg. Ja. Der muss nämlich gemessen, gefüttert, gespritzt werden. Das heißt, ich sitze hier in meinem Garten im goldenen Käfig. Gartenkäfig. Ja, das ist, Garten ist für die Leute, also wenn Leute so gärtnern wie wir, dann nimmt das das ganze Leben ein. Ich lese nur Gartenbücher oder ich recherchiere über Gärten. Ich liebe das ganze Thema und das nimmt mich und mein Leben ein.
Ist denn euer Garten fertig jetzt hier? Oder?
Der Garten ist niemals fertig. Und wenn der Garten fertig ist, dann hast du ihn nicht verdient. Wir haben eine Klimakatastrophe. Das wird, und die überrollt uns. Ich fange jetzt an, die alten Beete, alt in Anführungsstriche, umzumodeln. Weil so viel, wie wir gießen mussten in den, also dieses Jahr ja nicht, ne, in den Jahren davor, so viel darf man gar nicht gießen. Und ich kann nicht immer nur, ich meine, wir werden immer älter, ich kann nicht 5 Stunden am Tag mit Gießen verbringen. Das heißt, ich fange jetzt an, die alten Beete so umzupflanzen, dass da halt trockenresistente Pflanzen mehr und mehr reinkommen.
Aber ich glaube, das Thema war auch bei dem Vortrag, ne? Glaube ich, so eine Diskussion von wegen, man sollte nicht so viel, also das Naturgartenthema, von wegen, dann warum bessert man einen Naturgarten? Und das Thema haben wir ja auch ganz viel in ganz vielen Gärten oder auch in öffentlichen Anlagen, ne? Warum soll man das jetzt wässern und so? Das wäre ja Wasser, Trinkwasser wird ja dafür verbraucht und so. Was sagst du denn da?
Ja, das ist richtig. Das Tolle ist ja zum Beispiel, also das sind ja Sachen, die ich auch gelernt habe. Dieses Sandbeet, also 20 Zentimeter Sand auf dem Boden. Dieser Sand mulcht, der hält den Boden ja feucht darunter. Die Sonne, die kommt nicht, also die Wärme kommt nicht durch 20 Zentimeter Sand durch. Darunter ist es immer kühl. Wenn es denn mal regnet, der Sand lässt den Regen sofort tschack, durch. Die Pflanzen wiederum werden dazu erzogen, ich pflanze ja in den Sand übrigens, 800 Stauden, ein paar Stunden, zack, waren die im Sand. Das macht Spaß. Ja. 800 Staudenpflanzen in Lehm macht keinen Spaß. Ich kann mitreden. Auch Zwiebel in Sandpflanzen macht Spaß. Plupp, genau. Ne? Einfach auswerfen und dann immer mit dem Daumen plupp, 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 plupp machen. Das ist wunderbar. So, die Pflanzen werden dazu angehalten. Früher habe ich ja immer gegossen. Ich habe die Beete gegossen. Was lernt die Pflanze? Die Pflanze ist ja auch nur ein fauler Kerl, ne? Was lernt die Pflanze? Tu deine Würzchen schön nach oben, da kommt das Wasser. Und wenn du ein wenig die Blätterchen hängen lässt, dann kommt die Mami mit dem Schlauch und gibt dir Wasser. So, jetzt gibt's kein Wasser und die Pflanzen werden ihre Wurzeln nach unten bringen. Die wollen nämlich zum Leben. Die wollen dahin. Und zack, und das war unfassbar, wie schnell die da hing. Man sah das richtig. Das Beet ist ja letztes Jahr im Oktober angelegt, klar. Über Winter ist da jetzt auch nichts gewachsen, außer dass es kaputt gegangen ist. Die Gräser sind ganz, ganz viele Gräser. Das habe ich gelernt. Gräser bitte im Frühjahr pflanzen und nicht, wusste ich nicht. Also wusste ich vielleicht schon, wenn ich drüber nachgedacht hätte, aber ich wollte ja.
Aber eigentlich lustig, weil wenn man jetzt mal so in, ist jetzt vielleicht ein kleiner Themencut, aber wenn man jetzt mal in so ein Pflanzencenter oder im Baumarkt zum Beispiel geht, da steht im Herbst, stehen das voll mit Gräsern.
Ja, weil Herbst Gräserzeit ist.
Klar, weil die im Herbst blühen und die Leute verkaufen die, weil sie ja so schön in den anderen oder so schön im Baumarkt.
Ja, dann im Sommer pflanzen ja alle wie verrückt, weil es alle in Blüte steht,
ja.
Und toll aussieht.
Klar, weil die Leute besser gucken können als denken. So ist das leider. Kann ich mitreden.
Und dann konntest du dem Beet dabei zugucken.
Wie? So, und dann im Frühjahr, habe ich erst gedacht, ach du Schande, da passiert gar nichts. Da passiert ja gar nichts. In einem normalen Beet, frisch gepflanzt, das geht ja direkt, zack. Da passierte nichts. Ich dachte, du lieber Gott, ich habe es ja alles kaputt sowieso. Und ich habe es ja immer gewusst, Sandbeete, Till Hoffmann, die Rechnung bezahlst du. So, und dann sah man einzelne Pflanzen. Das war, also die schon dann quasi, wo die Wurzeln dann schon unten angekommen waren, dann machten die plötzlich Ruck. Nach einer Woche, wow, was denn hier passiert? Andere Pflanzen noch nicht. Oder das ist auch nicht überall gleich viel Sand draufgekommen. Da steht ein Baum, da konnten wir natürlich nicht 20 Zentimeter runternehmen wegen den Wurzeln. Da steht vielleicht 10, 12, 15 Zentimeter Sand drauf. diese Abteilung ist natürlich viel, viel schneller losgewachsen. Und irgendwann waren sie halt alle da, wo sie hin muss. Und dann war das Beet schon ziemlich zu. Da kriegte man schon Angst. Ne? Was habe ich gelernt? Wieder, wie immer, viel zu eng gepflanzt. Ne?
Aber bei den Flächen, ich glaube, auf die nächsten Jahre, wenn es dann wieder richtig trocken wird, dann sind die Flächen, die zu wenig Sand haben, glaube ich, die eher darunter leiden.
Ja gut, die stehen natürlich auch ein bisschen im Schatten dann von dem Baum. Das hilft ja auch. Das wird sich ausgleichen, hoffe ich, denke ich. Außerdem habe ich ja Pflanzen gekauft, die trocken, weiß ich, wie heißt das, Zone 1 bis maximal 1 bis 2. Mhm. Also wirklich Pflanzen, die das einfach aushalten müssen, meiner Meinung nach. Steht jedenfalls dran. Nein, glaube ich auch. Und was das Tolle ist, Wildpflanzen, das sieht man ja überall an jedem Randstreifen an der Straße, da kann nur die 40 Grad können da drauf brutzeln im Schatten, nur allein da ist keiner. Die halten aus ohne Wasser. Das ist das Tolle. Wildstauden brauchen keinen, die sind ja dran gewöhnt. Also nicht an die Klimakatastrophe, aber irgendwie brauchen sie nichts so
viel. Aber Thema Wasser, würdest du sagen, ist es schlecht, wenn man zu viel Wasser für Pflanzen benutzt? Doch nicht. Du meinst schon, dass man irgendwo eine Grenze erreicht hat, wo man dann
also reagieren wir, muss, oder? Wir, ja, wenn das jetzt, wenn ich jetzt 8 Wochen lang 40 Grad habe, will ich auch das Sandbeet einmal vielleicht bessern, bevor ich mir zigtausend Euro kaputt mache. Ich meine, ich sag mal so, 2 Kilometer weiter ist Westfleisch. Westfleisch ist eine sehr schöne Fabrik. Da werden jeden Tag, glaube ich, 2500 Schweine geschlachtet. Die brauchen Millionen Liter Wasser am Tag. Die graben das Grundwasser ganz fleißig ab. Dann, wenn ich dann ein schlechtes Gewissen habe, denke ich an Westfleisch. Ich esse seit über 40 Jahren kein Fleisch mehr. Dann kann ich auch ein paar Liter Wasser verbrauchen. Aber grundsätzlich, finde ich, sollte es so sein. Aber natürlich, wir haben Bäume gepflanzt, die brauchen Wasser teilweise. Auch ein Baum, der 5 Jahre schon da steht, der braucht einfach noch Wasser. Und dann kriegt er das Wasser auch. Und trotzdem sind uns allein in diesem Jahr bestimmt, in diesem Jahr, also im Frühjahr oder einfach nur aus Schäden aus dem Jahr davor resultierend, 5 oder 6 Bäume sind gestorben. Ist passiert.
Was habt ihr noch geplant in nächster Zeit?
Ja, das ist eigentlich, also neue Beete gibt es nicht mehr. Beete werden nur noch größer gemacht. Nein, auch nicht viel. Also ich mache keine neuen Beete mehr. Aber wie gesagt, ich werde die alten Beete klimagerecht bepflanzen. Stück für Stück. Ich nehme mir jedes Jahr vielleicht 4 vor, so wie die Kräfte das mitmachen. Das habe ich vor. Und tatsächlich habe ich vor, mehr Zeit zu haben, zu gucken. Wir haben 3 Wildorchideen jetzt im Garten. Wir haben tatsächlich seit Mai das erste blühende breitblättrige, ach Gott, wie heißt das? Diese normale Orchidee halt. Diese fällt mir jetzt nicht ein. Das ist so schön zu erleben, dass in der selbst abgemagerten Wildwiese plötzlich die Orchideen auftauchen. Da Knabenkraut, jetzt aber. Breitblättriges Knabenkraut.
Wollte ich gerade sagen.
Ja.
Jetzt, wo du es sagst, ja.
So, also das ist so unglaublich schön. Und ich möchte auch das machen, was sie in Great Dixer gemacht haben. Ich möchte einfach mal über das ganze Jahr Zeit haben, zu bestimmen, was für Wildpflanzen hier wachsen. Weil es sind jedes Jahr neue. Ich erlebe jedes Jahr, sage ich Hallo zu 1, 2, 3 neuen Arten und denke, wo kommt die denn jetzt her? Ich möchte da mal groß viele Zeiten benutzen, um zu bestimmen. Wir haben so viele Tiere hier. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Wildbienen. Ich weiß nur, ja, das ist eine Honigbiene und der Rest sind dann vielleicht Wildbienen. Das sind so Sachen, ich möchte jetzt ein bisschen in die Tiefe, aus der Breite in die Tiefe.
Great Dixter, das ist die Uni Cambridge. Was ist, welche Uni ist das hier? Welche Uni wäre das hier?
Ich weiß es nicht. Ich denke, in Münster gibt es eine ganz gute biologische Fakultät. Ich denke, die...
Die müssen mal vorbeikommen.
Weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch noch zu früh. Wie gesagt, wir sind jetzt hier seit 12 Jahren dran. Klug wäre es sehr wahrscheinlich, so eine Reihe zu machen, mal hier hinzukommen mit ein paar Studenten und zu kartieren und das alle 10 Jahre zu machen. Aber gut, in 20 Jahren brauche ich die nicht mehr bestellen. Und was nach uns passieren wird hier, das ist ja vollkommen offen.
Wie beobachtest du so Trends in der Szene, wenn du die überhaupt mitbekommst? Ich nenne sie jetzt mal so ein bisschen, also so Trends, zum Beispiel vertikale Begrünung. Und jetzt meine ich nicht eine Kletterhortense an die Fassade setzen, sondern zum Beispiel eine Pflanzengabione oder solche wandgebundenen Fassadenbegrünungen, solche Geschichten.
Was ist eine wandgebundene Fassadenbegrünung? Okay.
Also zum Beispiel, dass man mit Pflanztaschen arbeitet und dort dann Stauden vertikal hochpflanzt quasi.
Also wer mal in Singapur war, der weiß, das ist gigantisch, was da möglich ist. Und ich meine, in Paris habe ich jetzt gerade irgendwie in einem Bericht gesehen, dass da auch die ersten Architekten mit Gartenarchitekten sowas anfangen. Ja, das ist großartig. Jede Pflanze, wenn sie denn funktioniert, wenn sie denn nicht jetzt völlig falsch ist an der Stelle, aber ich gehe mal davon aus, dass die Leute wissen, was sie tun. Jede Pflanze hilft. Ich meine, wir leben ja in der Gesellschaft, wo immer noch jeder Baum als persönlicher Feind angesehen wird. Da kommen Anfragen an den Stadtrat von Kaffeehausbesitzern, dass die möchten, dass in der Fußgängerzone die großen Bäume weggesägt werden, weil sie mehr Tische und Stühle rausstellen möchten.
Ich dachte, die wollen mehr Eis verkaufen.
Nein, sie möchten einfach an der Stelle noch einen Tisch hinstellen und sie möchten natürlich auch nicht, dass der Dreck aus den Bäumen in den Milchkaffee fällt.
Ich glaube aber auch, also das hatten wir hatten mal einen Gartentherapeuten, Andreas Niepel, zum Interview und dann ging es auch darum, Pflege leicht, weil in der Therapie ja auch die Arbeit dann, also Arbeit, er nennt es Gärtnern.
Ich glaub, ja, natürlich.
Auch bei den Personen, dass sie das brauchen, einfach, weil ohne diesen Garten, die ja wahrscheinlich die Leistung auch nicht liefern, die
ja, auf Arbeit. Ja, natürlich, das ist bei mir auch so gewesen. Ohne Garten wäre ich tot.
Also für jemanden, der richtig Sinus-Milieu-Performer ist, der richtig abliefern muss, musst du eigentlich einen großen Garten haben, oder?
Andere Leute gehen segeln, die müssen ein Antidote haben, ne? Die müssen was haben, wo sie ihre Kraftreserven wieder aufbauen können, egal wobei letztlich. Ne? Das ist, der eine geht joggen, der eine rennt Marathon, der andere weiß ich, aber es wird keinen Manager geben und keinen Politiker geben, der nicht auch was anderes hat.
Und nicht jeder wurde so frühkindlich geprägt mit dem Thema.
Ja, gut, das ist Zufall. Ja. Ne? Das ist dann Zufall, aber ist ja auch nicht schlimm. Also jeder kann ja seinen eigenen Weg gehen. Das muss so sein.
Du sagtest, also die E-Mail werden wir verlinken, wie man dich erreichen kann. Du wirst uns über die ganzen Anfragen informieren. Hoffe ich doch. Würde mich sehr freuen, wenn ganz viele Anfragen kommen. Also alle sind dafür eingeladen, sich mal bei dir zu melden, auch gerne Leute hier hinzuschicken und davon zu lernen, von deiner Naivität.
Ja, wie gesagt, ich kann nur ermuntern, dass man auch ohne große, also ich meine, ich habe doch keine Ahnung, ich sag's immer wieder, ich habe doch kein Wissen eigentlich.
Ja, aber du bist bereit, Fehler zu machen.
Ja, ich habe Interesse und ich bin wach und ich mache los. Leute kommen und sagen, machen Sie einen Gartenplan? Nee. Ja, wie bepflanzen Sie denn Ihre Beete? Einfach rein. Ich sehe ja dann, ob es aussieht oder nicht.
kann man ja noch mal ändern, ist ja nicht in Stein
gemeißelt. Ist ja geduldig, so ein Beet, ne? Muss man ja sowieso, Garten ist niemals fertig, muss ja sowieso wieder rein. Ne? In dem Sandbeet haben wir jetzt schon, ich weiß nicht.
Jetzt haben wir so oft von diesem Sandbeet geredet. Ja. Ich glaube, das muss ich mir gleich mal angucken.
Ja, da siehst du jetzt natürlich nichts.
Dann habe ich dich auch mitgeschleppt.
Ja, genau. Klar, das ist ganz nah, wir gehen da gerne hin. Also das ist, ja, wieder, anfangs hatte ich noch die ersten 5 Quadratmeter hatte ich mir einen Plan gemacht. Dann habe ich gedacht, wirst nie fertig. Willst du heute noch mal fertig werden, rin mit den Pflanzen? Janke hat gesagt, wenn ihr ein Sandbeet bepflanzen wollt, lasst die Pflanzen am besten von einem 5-Jährigen aufstellen. Dann wird das am schönsten.
Weil er unvoreingenommen ist.
Ja, aber einfach rin halt, ne? Und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt die Janke-Methode.
Welchen 5-Jährigen hast du denn?
Ich habe einfach mich als 5-Jährigen genommen und habe einfach reingestellt. Immer einfach, ja klar, natürlich, ich weiß ja, welche Pflanze explodiert, welche Pflanze blüht wann, welche Pflanze blüht wie. Klar, so ein gewisses Minimalwissen sollte man natürlich schon haben. Aber dann, klar, dann war da wieder eine Aster reingerutscht, weiß ich nicht, die habe ich auch wieder nach besser gucken als denken sehr wahrscheinlich ausgewählt. Ich erinnere mich gar nicht mehr daran. Die hat sowas von, also die ist so schnell und so groß geworden, die hat alles platt gemacht um sich rum. Ja, die ist jetzt gewichen.
Jetzt ist ja, aber weg. So entwickelt sich das auch, ne? Pflanzen gehen, Pflanzen kommen.
Ja, die hat jetzt, die kriegt jetzt einen anderen Platz. Die wohnt im Moment auf dem Komposthaufen und wartet darauf, dass das blaue Beet vergrößert wird.
Naja, wir haben ja auch bei uns jetzt hier ganz viel, die irgendwie auch bundesweit zuhören. Das sind jetzt alle jetzt im Umkreis, wenn man in der Gegend ist. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, eine E-Mail schreiben, dass man vielleicht einen Termin macht. Für alle anderen empfiehlt sich definitiv auch das Buch, oder?
Ja.
Also um mal einen Einblick zu bekommen, wie das hier aussieht.
Das ist ein super Buch, auch schön zum Zeigen für die Kunden, wenn die Leute mal reinblättern wollen oder denen Beispiele zu zeigen oder dass sie das Buch gefälligst selber auch kaufen sollen, weil es eine tolle Anleitung ist, ne? Also auch da so für die Leute geschrieben und dass man mal, ich finde, Leute begeistern kann, was man in so einem Zeitraum schaffen kann.
Ja, und ich habe es, also ich, wenn ich das Buch loben darf an einer Stelle, dann an der, dass ich es, ich habe es so geschrieben, wie es war. Mit Fehlern, mit Einbahnstraßen, mit Umleitungen. Ich habe geflucht in dem Buch, was ist da wieder los? Jetzt haben die Viecher mir wieder. Naturgarten heißt halt auch kapitulieren. Ne? 2000 Tulpen pflanzen und im nächsten Frühjahr kommen 500, weil super. Die Wühlmaus will auch gefüttert werden. Wühlmaus,
ja, kenne ich. Ja.
Also das gehört dazu auch. Aber ich weiß nicht, wie man in einem Nicht-Naturgarten gegen Wühlmäuse vorgehen will. Ich glaube, das ist völlig unmöglich. Aber ich fütter sie halt. Also das steht da alles so drin, wie es ist. Auch mit meinen einfachen Worten. Und wirklich, ich glaube, es ist ehrlich. Und ich habe von Leuten die Rückmeldung bekommen, dass es einen in unseren Garten reinzieht. Und die, wenn ich meinen Mann loben darf, ich finde, er macht unglaublich liebevolle, emotionale, wunderbare Bilder.
Ah, okay, das wollte ich gerade fragen.
Ja, dein Mann die Bilder Fotos gemacht. Hat alle okay. Mein Mann gemacht. Und da ergänzen wir uns einfach ziemlich gut. Ich mache die Arbeit, er macht die Fotos. Nein, das war natürlich jetzt gemein. Er kümmert sich um die Wiesen und um die Gehölze und um das Obst. Das ist wahrlich genug Arbeit. Ja.
Wir bedanken uns für deine Zeit.
Gerne.
Und jetzt entführen wir den Tobias noch in den Garten. Und ja.
Das war's.
Dankeschön.
Schön. Danke, das dass ihr da genau. wart. Wunderbar.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.